Willkommen zurück in Saal 1 hier mit dem Ralf Schlatterbeck, der ist der nächste Vortragende. Jetzt geht es um Dinge, die wir so in den Räumen finden und immer häufiger finden werden, nämlich das Internet, das in diesen Dingen drinsteckt, wie zum Beispiel in einer ganz normalen Lampe, wie die Philips Hue. Ja, ich würde sagen, einen kräftigen Applaus für den Ralf Schlatterbeck, er wird uns erhellen.
Ja, merci, willkommen. Internet der Dinge, was ist das überhaupt? IoT habe ich auf der Ankündigung auch drauf, bedeutet Internet of Things. Ich habe hier mal eine unvollständige Liste aufgeschrieben von Dingen, die da dazu gezählt werden. Das erste ganz oben, was uns alle betrifft, ist Haustechnik. Wir sehen immer mehr Geräte im Haushalt, die irgendwie einen Internetanschluss haben. Fernseher hat es schon. Andere Haushaltsgeräte sind gerade im Kommen, aber die Dinge, die einen Internetanschluss haben, werden auch immer kleiner. Philips Hue ist schon erwähnt worden. Ja, Stromzähler ist ein Beispiel, der uns auch betrifft, weil die heutigen Stromzähler so hochauflösend sind, dass man sehen kann am Stromverbrauch, welches Fernsehprogramm schaut der gerade. Und dann gibt es Dinge, die uns auch betreffen, wie zum Beispiel das Auto. Die Frage da ist, ist es eine gute Idee, ein Auto mit einem Internetanschluss zu haben? Und andere Dinge wie Medizintechnik, Einzelhandel gehören da dazu. Zuerst mal ein bisschen Begriffsklärung. Wir haben im Englischen zwei Begriffe für Sicherheit, nämlich Safety und Security. Heißt im Deutschen beides Sicherheit. Wir können diese beiden Teile eigentlich nicht auseinandernehmen. Safety beschäftigt sich mit der Frage, ein unwahrscheinliches physikalisches Ereignis zu haben und trotzdem keine Personengefährdung zu haben. Man kann salopp sagen, der Gegner in dem Fall ist die Physik. Und auf der anderen Seite haben wir Security, die beschäftigt sich mit Schutz vor einer Bedrohung und diese Bedrohung geht von einem Menschen aus, wir sprechen da von einem Adversary, also einem Gegner. Und da gibt es drei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist Confidentiality, also Geheimhaltung. Das ist eigentlich das, mit dem wir uns hier die ganze Woche jetzt beschäftigen. Privacy ist da ein wichtiger Teil davon. Es gibt aber zwei andere Dinge, die beim Internet of Things speziell wichtig werden. Das eine ist Integrität der Daten. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass die Daten in einem korrekten Zustand sind und dass sie niemand unbefugt verändern kann. Und dann haben wir schließlich noch die Verfügbarkeit. Das heißt, ich möchte, dass meine Dinge, die halt irgendwie einen Computer drin haben, auch verfügbar sind. Also man stelle sich ein elektronisches Türschloss oder sowas vor und ich stehe vor der Haustür und komme nicht rein. Ja, das wäre so ein typischer Fall, den man gerne vermeiden möchte, wo wir Verfügbarkeit wollen. Und der Angriff auf diese Verfügbarkeit heißt Denial of Service Angriff, Denial of Service Attack. Und wir werden jetzt in der Folge so ein bisschen was sehen, was man da so sieht. Noch eine Begriffsklärung. Ich habe das Onage genannt, geschrieben mit P vorne, weil angeblich irgendjemand sich da mal vertippt hat. Das hat sich so eingebürgert in der Security Community, dass man davon spricht, who owns a device, also wem gehört das Device. Und dieser Zustand der Onage wird mit P vorne geschrieben und ich werde ihn auch in der Folge als Wortschöpfung verwenden. Bedeutet eigentlich nicht, wem gehört das Gerät im de jure Sinne, sondern bedeutet, wer kontrolliert das Gerät. Das heißt, wenn ich einen PC habe, der von irgendwem infiziert worden ist und Teil eines Botnets ist, dann gehört mir dieser PC im Sinne dieser Wortbedeutung nicht mehr, sondern jemand anders, der ihn kontrolliert. Die gleiche Frage stellt sich bei Daten in der Cloud. Wir haben heute schon einige Beispiele gehört. Wem gehören die Daten in der Cloud im Sinne von, wer kontrolliert sie und wer kann was damit tun? Und das würde ich auch unter diesem Begriff einordnen. Also Cloud, nochmal als Erinnerung, ist eigentlich ein anderes Wort für Computer, die anderen Leuten gehören. Ja? Und damit gehören die Daten, die dort verarbeitet werden, auch anderen Leuten, mit allen Problemen, die damit dranhängen. Ein Beispiel aus der normalen Computerszene ist Skype. Vorhin der vorletzte Vortragende hat gesagt Verschlüsselung. Dann ist sofort die Frage, wer hat den Schlüssel? Ja, es wird immer gesagt, Skype ist verschlüsselt und man kommuniziert ja verschlüsselt. Haben Sie den Skype-Schlüssel schon mal gesehen? Wo? Ja, haben Sie ihn eingegeben? Haben Sie ihn selber ausgewählt? Nein. Ja, das heißt, wer diesen Schlüssel besitzt, hat Zugang zur Kommunikation. Und ich finde da dieses tolle Interview von 2007 von dem Sicherheitsverantwortlichen in Deutschland von Skype, der gefragt worden ist, mit mehrfach nachgefragt, der Journalist, ob Sie jetzt abhören können oder nicht. Und dann hat er eben gesagt, ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Seither hat sich dies ein bisschen weiterentwickelt. Wir wissen heute, dass Sie zuhören können und dass Sie diese Möglichkeit auch dem Staat anbieten. 2007 war das noch nicht so bekannt. Ja. Und dann haben wir haufenweise Datenleaks, ist heute auch schon angesprochen worden, also so das ganz normale Problem, irgendeine Firma sammelt Daten, passt darauf nicht genug aus. Leak oder verlorene Daten ist eigentlich ein Euphemismus dafür, dass jemand anders die geklaut hat, gestohlen hat und missbräuchlich verwendet oder veröffentlicht hat. Und Wikipedia hat da eine sehr interessante Seite dazu, wo sie eben mehr als 200 solche Fälle dokumentiert haben, die alle veröffentlicht worden sind. Und man muss natürlich wissen, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs handelt, weil natürlich es viele Firmen gibt, die das nicht veröffentlichen, aus Angst vor Reputationsverlust oder Ähnlichem. Und es gibt sicher viele Hacker, die was Besseres zu tun haben, als die Daten, die sie erbeutet haben, zu veröffentlichen. Und das ist der weitaus größere Teil, weil damit kann man natürlich Geld verdienen und natürlich auf unlauterem Weg Geld verdienen. Und deswegen gibt es sicher ganz viele Fälle, wo das nicht bekannt wird und wo das trotzdem ein Riesenproblem ist. Also wir können nicht davon ausgehen, dass diese Daten gut geschützt sind. Beispiele dafür, das größte Beispiel, wo wirklich Menschen sich umgebracht haben, war die Veröffentlichung von Daten von einer Dating-Seite, wo Menschen nachher wirklich Selbstmord begangen haben. Ja? Also so weit kann das gehen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben Internet of Things. Diese Things, die ein Internet dran haben, haben nicht nur das Problem, dass Daten dort liegen können, sondern dass jemand diese Geräte kontrollieren kann und mit diesen Geräten Dinge tun kann, wo es eben nicht nur den Verlust der Daten betrifft. Das heißt, wir gehen jetzt quasi von der normalen Computerwelt in die Welt des Internet der Dinge und schauen uns an, was man da alles falsch machen kann. Internet, IoT-Geräte kontrollieren ihre Umwelt. Die haben also typischerweise Aktuatoren, irgendwas, was in der Umwelt irgendwas bewegen kann. Sie haben Sensoren. Beispiele ist ein Türschloss, das kann aufsperren. Wenn der falsche Zugang dazu hat, kann er bei mir einbrechen. Heizung ist ein weiteres Beispiel, werden immer mehr ans Internet angeschlossen. Wir sehen heute Ransomware, die mir meine Daten auf dem PC verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. Das Gleiche könnte passieren, im Winter geht die Heizung nicht mehr, irgendjemand fordert Lösegeld, dass ich wieder heizen kann. Ja? Solche Szenarien sind denkbar. Also was passiert, wenn so ein solches IoT-Device owned wird, im Sinne dieses P vorne, also von jemand anderem kontrolliert wird? Und da wird plötzlich Verfügbarkeit wichtig und auch Integrität der Daten. Also dass zum Beispiel das Türschloss nur dann aufsperrt, wenn ich das will und nicht, wenn jemand anders das will. Das fällt eigentlich unter die Integrität. Der Bruce Schneier hat dazu ein sehr interessantes Paper geschrieben, was ich jedem ans Herz legen kann. Das, was da in orangenen Klammern ist, habe ich hinten Literaturverzeichnis. Die Folien werden von der Privacy Week zur Verfügung gestellt. Dann kann man sich das runterladen. Die Idee ist, ich gebe eigentlich mit diesen IoT-Devices, die ich ans Internet anschließe, dem Internet Augen und Ohren. Und die Aktuatoren kann man sehen als Beine und Hände. Ja? Und das, was dazwischen ist, das ist das Hirn von dem Ding. Das heißt, wir bauen eigentlich ein Internet, was Sinne hat, denkt und Aktionen ausführen kann. Natürlich nicht koordiniert über alle Geräte, die da dranhängen, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass da einiges passieren kann. Das ist eigentlich die klassische Definition von einem Roboter. Das heißt, wir bauen sowas wie einen erdgroßen Roboter und merken es eigentlich gar nicht. Und er sagt dann so salopp, wenn wir dem Internet Hände und Füße geben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch treten und schlagen kann nachher. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Aus der Geschichte von Computern in Geräten ist eins der frühesten Beispiele dieses Terrac 25. Das war ein computerisiertes Bestrahlungsgerät, was Menschen zu Tode bestrahlt hat, weil es Softwarefehler hatte. Und was deswegen interessant ist, weil es sehr genau untersucht worden ist. Das ist also von Leuten ganz genau auseinandergenommen worden und ist dann publiziert worden. 93 publiziert worden. Man sieht, wie langsam die Mühlen da gemahlen haben, bis wirklich überhaupt entdeckt wurde, dass das an diesem Gerät lag. Trauriges Beispiel, aber das Ding war nur ein Safety-Problem im vorherigen Definition. Also man hat es nicht geschafft, das Computerprogramm so korrekt zu schreiben, dass es die Physik korrekt kontrolliert. Das Ding hing noch nicht am Internet. Und heute hängen solche Geräte teilweise über Krankenhausnetze und so weiter in irgendeiner Form am Internet. Und dieses Networking macht das Problem schlimmer. Warum? Wenn jemand einen Angriff auf ein Gerät entdeckt, dann kann er denselben Angriff auf alle Geräte, die dieselbe Bauform haben, anwenden. Das heißt Economy of Scale. Das heißt, wir haben denselben Angriff auf ganz viele Geräte. Ein Beispiel für so einen Angriff mit solchen sogenannten IoT-Devices war im letzten Jahr ein Angriff auf einen Security-Blogger, auf dessen Blog. Dieses Blog wurde schon von Akamai gehostet. Akamai ist ein Dienstleister, der sehr viel Bandbreite lokal zur Verfügung stellt und wo man sehr viel drauf werfen kann, ohne dass die in die Knie gehen. Das war ein Angriff mit geownten Webcams. Das heißt, die Webcams hat irgendjemand kontrolliert, daraus ein Botnet gemacht und dann gezielte Angriffe auf diese Webseite mit diesen Webcams gemacht. Bis dahin nicht gesehene Bandbreite von 620 Gigabit pro Sekunde. Was dann ein paar Tage später überboten worden ist. Wir sind heute schon im Terabit-Bereich, aber man sieht, dass es ein echtes Problem ist, solche Devices zu schlecht zu schützen. Akamai hat dann WO gegeben wegen diesem Angriff und hat gesagt, lieber Brian Krebs, wir können dich nicht länger hosten, weil unsere zahlenden Kunden, der Krebs zahlt nichts, sondern Akamai macht das als Reklame für den, die werden davon betroffen, deswegen müssen wir dich jetzt abschalten. Dann hat Google gesagt, wir können das, wir übernehmen das und haben diesen Angriff dann durchgestanden. Aber man sieht, es gibt eigentlich nur sehr wenige Firmen, die sich gegen sowas wirklich wehren können. Der Krebs hat dann auch gesagt, das ist eigentlich die Demokratisierung von Meinungsunterdrückung, also von weil das im Prinzip jeder tun kann heute. Ja, man kann solche Services, dass man jemand anders eine Denial-of-Service-Attacke macht, auch kaufen, ja, dafür bezahlen. Dann ist aber sofort die Frage, das waren Webcams und jemand hat diese Webcam kontrolliert. Der hatte nichts Besseres zu tun, als die Funktion, dass das eine Webcam ist, komplett zu ignorieren und damit Angriffe zu fahren. Aber stellen wir uns doch mal vor, was man mit einer Webcam, die irgendwo in einer Wohnung aufgebaut ist, sonst noch alles Interessantes tun kann, wenn die kontrolliert wird von einem Angreifer. Ja? Und es waren tausende Webcams, auch einige hundert in Österreich. Und interessanterweise ist das in dieser ganzen Diskussion nicht wirklich zur Sprache gekommen. Das heißt, wir haben Geräte, die in unseren Wohnungen stehen, die möglicherweise von irgendjemand anders benutzt werden oder kontrolliert werden. Und damit sind natürlich dann neue interessante Angriffe möglich, wo wir jetzt ein bisschen drauf eingehen können, was es da so gibt. Wir haben da ein Marktversagen, gerade bei solchen Webcams und so, weil der Käufer interessiert sich nur dafür, dass das Ding billig ist. Und selbst wenn dieses Gerät jemand anderem gehört, solange er das nicht merkt, wird er sich dafür für die Security von dem Gerät nicht interessieren. Der Verkäufer interessiert sich erst recht nicht dafür, weil er ja nicht belangt werden kann. Das heißt, er will das Ding möglichst schnell in den Markt bringen, möglichst wenig Aufwand damit haben. Und oft ist dieser Verkäufer 2-3 Wochen, nachdem diese Kamera oder was im Markt ist, gar nicht mehr verfügbar für eventuelle Schadensersatzforderungen oder Ähnliches. Also die Betroffenen von diesem Angriff sind weder die Käufer noch die Verkäufer von diesem Gerät. Und wir haben eigentlich keine Möglichkeit, dass es besser wird. Das heißt, die Frage ist, wollen wir da staatliche Regulierung? Der Bruce Schneier, den ich da unten noch erwähnt habe, tritt dafür ein, das zu machen. Aber wir haben natürlich ein Riesenproblem, dass sich die staatlichen Stellen, die sich mit so einer Regulierung beschäftigen würden, nicht wirklich auskennen und dass dann dabei unter Umständen was rauskommt, was wir alle nicht wollen. Also gefährlich, aber eine schwierige Sache, die man diskutieren sollte. Der Schneier tut zu diesem Thema so ein paar Dinge aufzählen. Das heißt, wir haben schon gesagt, im Internet ist der Angriff einfacher als die Verteidigung. Warum? Weil ich mich bei der Verteidigung, und das ist der vierte Punkt, jeder muss Angreifer stoppen können, die zu den Besten der Welt zählen. Ja? Wenn ich eine Haustüre habe, interessiere ich mich nur für Einbrecher, die in der Gegend sind. Und die sind vielleicht gar nicht so gut und es reicht, wenn ich ein gutes Türschloss habe oder whatever. Wenn ich im Internet bin, muss ich mich gegen die Leute wehren können, die am besten sind im Internet, weil ja jeder jeden erreichen kann. Die zweite No-Nah-Aussage hier in diesen Punkteliste ist, die meiste Software ist schlecht geschrieben und völlig unsicher. Wir haben das immer wieder gesehen. Und es ist vielleicht, der dritte Punkt, keine gute Idee, alles mit allem zu verbinden, weil dadurch eben neue, interessante Dinge entstehen, wie man diese Probleme, die diese Geräte haben, ausnutzen kann. Der fünfte Punkt ist, dass es immer mehr so ist, dass Gesetze verhindern, dass Leute legal Sicherheitsprobleme analysieren dürfen. Wir haben in den USA den Digital Millennium Copyright Act, der das verhindert. Ich darf so ein Gerät nicht aufmachen und auf die Schwachstellen untersuchen und das nachher publizieren. Kann ich im Knast landen. In Deutschland sind Hacking-Tools verboten, seit 2 Jahren oder so, was dazu führt, das eine Hacking-Tool ist des anderen Sicherheitsforscher tägliche Arbeit. Ja? Also wo ist die Grenze zwischen Hacking-Tool und einem Werkzeug, was man wirklich braucht? Und da haben wir also einige Probleme und die werden durch Internet der Dinge, also das sind alles Probleme, die sehen wir mit normalen Computern, aber die sehen wir natürlich vermehrt mit dem Internet der Dinge. Nochmal ein bisschen zurück, ich habe vorher gesagt, diese Geräte werden immer kleiner, die man da ans Internet hängt. Das heißt, wir haben hier Kilobyte, nicht Gigabyte, Megahertz, nicht Gigahertz. Und Moore's Law, das so ein Gesetz ist, was sagt, die Leistungsfähigkeit von einem Computer verdoppelt sich alle paar Jahre, wird in dem Fall nicht dafür verwendet, um die Leistungsfähigkeit von diesen Geräten zu erhöhen, sondern um sie kleiner zu machen, weniger Strom verbrauchen zu lassen. Das heißt, die Dinger werden immer kleiner. Wir haben heute so kleiner als fingernagelgroße Geräte, die man im Prinzip in fast jedes Gerät einbauen kann. Die werden zunehmend über Funk verbunden, normalerweise nicht WLAN, weil WLAN relativ viel Strom braucht, sondern langsamere, aber dafür energiesparendere Netzwerke. Beispiele dafür sind Zigbee und 6LoWPAN. 6LoWPAN ist das, wo Zigbee auch in Zukunft hingeht. Das ist Direct IP, also Internetprotokoll über Funk. also über solche niedrige Datenraten. 6LoWPAN ist sozusagen der Zwischenlayer zwischen Funk und Internetprotokoll. Und auch Bluetooth geht in diese Richtung. Auch hier haben wir Bluetooth Low Energy jetzt als neuen Standard, der solche Dinge tun kann. Das sind diese Constrained Devices. Die haben wir heute schon in vielen Geräten. Beispiele für so Haushaltsgeräte wären Waschmaschine, Backofen, Herd, Spülmaschine, Heizung. Heizung sehen wir schon, kann man schon ans Internet hängen. Fernseher, die meisten haben einen Internetanschluss heute. Videorekorder oder was man halt so stattdessen heute verwendet. Viele davon haben heute noch kein Netzwerk, aber viele haben auch schon eins. Und diese Devices sind natürlich viel mehr als die vorhin besprochenen Webcams. Ja? Wenn wir jetzt ein Netzwerk dazu nehmen, also Waschmaschine ans Internet, was kann dann zusätzlich passieren? Dann habe ich nämlich nicht nur das Privacy-Problem, sondern dann habe ich, wenn jemand meine Waschmaschine kontrolliert oder wenn jemand meinen Kühlschrank kontrolliert oder wenn jemand meine Heizung kontrolliert, noch ganz andere Probleme, die ich mit reinen Privacy-Problemen noch so nicht habe. Der Fernseher hat das schon. Wir haben schon ein spektakuläres Ereignis gesehen beim Fernseher. Es gibt diesen Samsung-Fernseher und der hat Spracherkennung gemacht. Das heißt, der hat eine Sprachsteuerung gehabt und hat dann einfach alle Sprache aus meinem Wohnzimmer immer ins Internet geschickt. Das heißt, Orwell lässt grüßen. Wir haben da dieses Device, was der Orwell schon skizziert hat, womit man bewegte Bilder ins Wohnzimmer bekommt und was gleichzeitig die ganze Überwachung macht. Sowas gibt es heute. Was diese Devices zusätzlich haben, ich habe vorher gesagt, sie haben niedrige Datenraten. Das heißt, wenn die ein Softwareproblem haben und ich plötzlich im ganzen Internet viele Devices updaten müsste, dann haben wir ein Bandbreiteproblem. Das heißt, es dauert lange. Und während dieser Zeit, wo die noch kein Update haben, sind diese Geräte verwundbar. Dann kommt dazu, dass es für viele solche Geräte überhaupt kein Update jemals vom Hersteller vorgesehen ist. Also diese besprochenen Webcams, die konnte man gar nicht updaten. Für die gibt es kein Update. Das heißt, wenn ich das Ding gekauft habe und es ist verwundbar und es ist unsicher, dann bleibt mir eigentlich nur, es wegzuschmeißen. Ja? Also wir haben hier große Probleme bei diesen Geräten. Ein Beispiel, was letztes Jahr Schlagzeilen gemacht hat, ist eine intelligente Glühbirne. Beispiel Philips Hue. Philips hat eine Lampe rausgebracht, die hat eben diesen Namen Hue. Hue deswegen, weil Hue heißt Farbton, weil man da eben bestimmte Farbtöne einstellen kann. Das heißt, wir haben farbige LEDs, die man einstellen kann. Kommunikation, so wie wie schon skizziert, bei diesen Constraint Devices über Funk mit dem Protokoll Zigbee, ist eigentlich nicht Internet der Dinge im schon beschriebenen Definition, weil es kein Internetprotokoll ist, sondern ein anderes Funkprotokoll, was nicht am Internet hängt. Also wenn Sie Ihre Philips Hue-Lampe kaufen, dann hängt die über Funk an einer Basisstation und diese Basisstation wiederum ist verbunden, jetzt allerdings über Internetprotokoll, mit der Philips Cloud. Und Sie können dann eben auch remote mit dem Handy oder so Einstellungen von diesen Lampen machen übers Internet. Und wir sehen schon, wir müssen wieder die Frage stellen, wem gehören diese Daten, wer kontrolliert dieses Device und kommen zu dem Schluss, Philips kontrolliert dieses Device und ich muss mich entscheiden, möchte ich Philips Geräte in meinem Haushalt kontrollieren lassen, was passiert, wenn dort jemand einbricht, was passiert, wenn Philips die Daten irgendwo anders verkauft oder verliert, sind alles Szenarien, die man sich überlegen muss. Und das Interessante ist, ich kann es ohne diese Basisstation, die mit Philips verbunden ist, nicht benutzen, das Ding. Dann hat Philips zum Beispiel am Anfang, als sie das Ding verkauft haben, erlaubt, dass ich Lampen von anderen Herstellern dort anschließe und die gingen dann eines Tages plötzlich nicht mehr. Also Osram hat so ein ähnliches Produkt und ich konnte Osram-Lampen nehmen und dort in das Netzwerk integrieren und eines Tages gingen die halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es inzwischen wieder geht, ich habe das nicht verfolgt, aber wir sehen Ownage, wer ownt dieses Device, wer kontrolliert es, nicht ich. Dann haben sich Leute das etwas genauer angeschaut und haben darüber ein wissenschaftliches Papier geschrieben. Das heißt IoT-Warm im Wesentlichen. Das waren Leute vom Weizmann-Institut in Israel und ein Amerikaner, der das Risiko nicht gescheut hat, sich da mit dem Digital Millennium Copyright Gesetz anzulegen und haben mehrere Schwachstellen in diesen Philips-Lampen gefunden. Zum einen muss ich, wenn ich eine neue Lampe von Philips kaufe, diese ja erstmal in mein Netz bringen. Dazu gibt es einen Pairing-Vorgang, wo ich diese Lampe im Bereich von kleiner als einen Meter neben meine Basisstation tun muss und dann kann ich die mit der Basisstation pairen. Dann haben die herausgefunden, das funktioniert auch, wenn man ein bisschen Tricks macht, in größerem Abstand als einen Meter, nämlich bis auf Funkreichweite. Das ist also eine ganz böse Geschichte, weil damit kann ich eine Lampe von meinem Nachbarn ownen und dem das Licht abdrehen. Ja? Und Schlimmeres, weil wir werden noch sehen, was man mit solchen Geräten natürlich auch machen kann, mit solchen Lampen. Dann ist bei Zigbee, hat die Zigbee-Vereinigung, die diesen Standard kontrolliert hat, entschieden, dass es für Consumer-Hardware, also die ich als Konsument kaufe, nicht so wichtig ist, die Security. Und der Pairing-Vorgang verwendet Schlüssel, das heißt, ich habe für mein Netz von Philips-Lampen Schlüssel, das wird verschlüsselt übertragen, aber wenn ich diese neue Lampe dazugebe, dann werden diese Schlüssel mit einem Schlüssel verschlüsselt, der in jeder Lampe drin ist und dieser Schlüssel ist 2015 auf Twitter geleakt worden, das heißt, das ist im Prinzip heute Klartext. Das heißt, dieser Pairing-Vorgang ist abhörbar. Diese Philips-Lampen können zusätzlich einen Software-Upgrade. Das ist eigentlich eine gute Sache. Man will, wie vorher schon erwähnt, eigentlich, dass wenn Security-Probleme auftreten, dass dann dieses Gerät eine neue Software kriegt, wo dieser Security-Problem nimmer drin ist. Für diesen Software-Update ist ein Schlüssel nötig, aber auch das ist wieder ein Schlüssel, der in jedem Gerät drin ist, also in jeder Lampe drin ist. Und die Researcher haben es geschafft, diesen Schlüssel aus dieser Lampe rauszukriegen. Das ist nicht so einfach, weil den kann man nicht einfach auslesen. Der ist lesegeschützt, denn selbst wenn man mit entsprechenden Werkzeugen dieses Gerät anschaut, kriegt man die nicht raus. Aber es gibt sogenannte Side-Channel-Angriffe auf Kryptologie. Da misst man den Strom, den der Mikrocontroller verbraucht, während er so eine Verschlüsselungsoperation durchführt. Und das lässt Rückschlüsse auf den Key zu. Und wenn man dann ganz viele Verschlüsselungen macht, dann kann man den Key ausrechnen. Dieser Key ist auch inzwischen vom selben Account auf Twitter geleakt. Wenn man da etwas naiv danach googelt, dann kriegt man so eine Meldung von Twitter, dass das aus Copyright-Gründen dieses Posting von diesem Account entfernt worden ist. Wenn man es dann ein bisschen anders anschaut, dann ist der Key dort und man sieht, es ist derselbe Account. Oben ist der Philips Hue Key, der für den Software-Update benutzt wird. Und unten, das ist dieser Pairing-Key. Wenn ich eine neue Lampe in mein Netzwerk integrieren will, dann wird mit diesem Schlüssel mein Schlüssel verschlüsselt. Und die sind also de facto bekannt und sind auf Twitter geleakt. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass diese Schlüssel heute noch irgendeine Sicherheit bieten. Kleiner Ausflug. Das sind symmetrische Schlüssel. Das heißt, in jedem Gerät ist der gleiche Schlüssel drin und der Hersteller kennt diesen Schlüssel. Dadurch, dass er in jedem Gerät drin ist, muss ich nur herausfinden, wie ich diesen Schlüssel aus dem Gerät rausbringe und kann damit alles machen. Es gibt aber asymmetrische Verfahren. Da habe ich einen anderen Schlüssel fürs Verschlüsseln als fürs Entschlüsseln. Man nennt es auch Public-Key-Verfahren. Da gibt es einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und der Public-Key wäre dann im Gerät, also in jeder Lampe zum Beispiel. Und der private Schlüssel, den hat nur Philips. Warum Philips hier für das Software-Update nicht so ein Verfahren eingesetzt hat, ist mir persönlich ein Rätsel, weil es eigentlich Stand der Technik ist. Funktioniert nicht so gut, wenn ich eine neue Lampe kaufe, und die in mein Netz integrieren möchte, dazu braucht es nach wie vor bestimmte Vorgehensweisen, weil ich ja ein Henne-Ei-Problem habe. Die Lampe kann ja nicht meinen Schlüssel haben, mein Netzwerk kennt die Lampe noch nicht. Also wie können die sicher kommunizieren? Die Antwort ist, man muss irgendein Verfahren haben, wo die nicht über Funk dann, sondern auf irgendeinem anderen Weg zu diesen Schlüsseln kommen. Das geht bei den Philips-Lampen nicht, weil die können nur über Funk. Das heißt, wir brauchen irgendwelche zusätzlichen Dinge in solchen Geräten, um das zu können. Gut, wir haben jetzt gesagt, wie funktioniert jetzt dieser Wurm? Wir haben Pairing in Funkreichweite, das heißt, ich kann ein Gerät in mein Netz holen, obwohl es beliebig weit weg ist. Das ist der eine Bug. Und das andere ist, der Software-Update-Key ist bekannt. Das heißt, ich kann von dem Ding ein Software-Update machen. Und das Software-Update passiert natürlich über Funk. Das heißt, ich habe alle Zutaten für einen Wurm. Was ist ein Wurm? Ein Wurm ist ein Programm, was sich von einem Gerät zum nächsten ausbreitet. Wir nennen das nicht Virus, weil es nicht das Programm selber infiziert, sondern das ganze Gerät infiziert. Das heißt Wurm dann. Das heißt, wir haben jetzt alle Zutaten für einen Wurm, der sich von Lampe zu Lampe ausbreiten könnte. Das heißt, was macht er? Er holt ein neues Gerät in Funkreichweite ins eigene Netz, macht ein Reset auf Grundeinstellungen, Factory Defaults, und macht dann von diesem Gerät, was er gerade geklaut hat, also geowned hat, ein Software-Update. Und dann hat dieses Gerät, also diese Lampe, auch die böse Software, gehört zu diesem Wurm dazu und infiziert jetzt wieder in Funkreichweite alle weiteren Lampen, die es da so gibt. Die haben dann ausgerechnet, da gibt es eine Theorie dazu, wie groß die Abdeckung sein muss, wie viele Geräte pro Fläche man braucht, damit dieser Infizierungsvorgang nicht stoppt, sondern dass er wirklich alle Geräte erreicht. Und sie sind draufgekommen, in einer Stadt wie Paris, dazu muss man sagen, Paris gehört zu den am dichtesten besiedelten pro Fläche Städten in Europa, ist die Abdeckung heute schon gut genug, dass alle Lampen in Paris infiziert würden, würde jemand so einen Wurm schreiben. Zur Beruhigung, dieses Pairing auf Funkreichweite, diesen Bug hat Philips schon im Jahr 2016 behoben, und dadurch, dass es einen Upgrade-Mechanismus gibt und Philips den umgesetzt hat, können wir damit rechnen, dass es heute die meisten Philips-Lampen diesen Bug nicht haben. Aber man sieht sofort, es ist keine gute Idee zu sagen, ich brauche für Consumer-Hardware keine Sicherheit. Wenn diese Consumer-Hardware im Netz ist, sei es nur ein Funknetz, was nicht mal am Internet hängt, oder sei es, wie in Zukunft wahrscheinlich immer mehr, ein Gerät, was am Internet hängt, dann ist es keine gute Idee zu sagen, wir verzichten für Consumer-Hardware wegen Time-to-Market oder ähnlichen Anforderungen auf die Sicherheit. Was kann man jetzt mit so einer Lampe tun? Naja, man kann demjenigen, dessen Lampe ich geowned habe, mal das Licht abdrehen, ja? Oder das Licht aufdrehen in der Nacht oder was auch immer. Aber es gibt neue, kreative, in Anführungszeichen, Angriffe, die wirklich schlimmer sein können. Ein Beispiel, was auch diese Autoren von diesem Paper, da gibt es ein Paper, was versucht, solche Dinge zu untersuchen. Es gibt photosensitive Epilepsie, davon sind zum Beispiel 0,8% aller Kinder betroffen. Es könnte jetzt jemand auf die böse Idee kommen und solche Lampen dann in Frequenzen blinken zu lassen, die sowas auslösen können. Bei Kontrolle von vielen Lampen, wenn wir jetzt so einen Wurm denken, kann man sich überlegen, was passiert, wenn ich alle Lampen gleichzeitig ein- und ausschalte. Dann haben wir vielleicht Glück, das sind LED-Lampen, die brauchen nicht so viel Strom, dass dann nichts passiert. Aber wenn man mehr ausschalten kann, dann kann das ein Angriff auf die Stromversorgungsinfrastruktur sein, weil das vielleicht ein Kraftwerk nicht so aushält, wenn plötzlich eine ganze Stadt alle Lampen ausschaltet, ja? Oder viele Lampen ausschaltet. Zusätzlich kann man diese Lampen benutzen, um durch ganz kleine Helligkeitsschwankungen Informationen von dieser Lampe senden zu lassen, nämlich über Licht. Die Helligkeitsschwankungen sind entweder so schnell oder so wenig hell, dass der Mensch diesen Unterschied nicht bemerkt. Und diese Researcher haben dann sich ein großes Teleskop gebaut und haben das mal ausprobiert, was man damit tun kann. Das heißt, die haben einfach die Lampe so umprogrammiert, dass die halt über bestimmte Helligkeitsschwankungen Informationen überträgt, und man kann sich jetzt überlegen, dass das halt vielleicht in Firmen, wo sicherheitskritische Daten verarbeitet werden, in irgendeiner Form Probleme geben kann, wenn es jemand schafft, über so eine Lampe die Information aus dem Gebäude zu bringen. Diese Researcher haben das Extended Functionality Attacks genannt. Das heißt, sie nehmen das Gerät und tun zusätzliche Funktionalität in dieses Gerät rein, die eigentlich vom Hersteller so nicht vorgesehen ist. Und sie unterscheiden jetzt verschiedene Fälle. Man kann erstmal die Funktionalität, die das Gerät ursprünglich hatte, komplett ignorieren und einfach was komplett anderes damit tun. Ein Beispiel haben wir vorhin schon gehabt. Das waren die Webcams, die dazu benutzt werden, um einen Angriff durchzuführen. Wir können die Funktionalität reduzieren oder ausschalten, also Licht aus, oder irgendwelche Ransomware, die dann Lösegeld fordert, damit ich mein Gerät wieder benutzen kann. Ich kann die Funktionalität misusen, also die Funktionalität, die eigentlich eingebaut ist, aber für einen nicht vorgesehenen Zweck. Also Beispiel war diese Epilepsie-Geschichte. Oder eben die Funktionalität erweitern und Dinge damit tun, die vorher eigentlich nie vorgesehen waren. Und das wäre dieses Information Exfiltration, wo man einen physikalischen Effekt auslösen kann, der so vorher nicht vorgesehen war. MacGyver kann man sich dazu vorstellen, wer diese Serie aus den 80ern kennt. Ja? Also den erwähnen die speziell. Stromzähler sind andere Beispiele. Wir haben vorher gesagt, bei den Philips-Lampen geht das wahrscheinlich noch nicht, dass man das Kraftwerk damit ausschaltet mit. Aber wir haben bei Stromzählern, wie sie jetzt flächendeckend ausgerollt werden, eingebaut, dass man den Strom für einen Kunden abdrehen kann. Das heißt, da kommt nicht mehr das Elektrizitätswerk und schaltet das Ding explizit ab, wenn ich meine Stromrechnung nicht bezahle, sondern die können das von der Zentrale aus steuern. Das Problem, wenn jetzt solche Stromzähler infiziert werden, dann kann jemand anders das potenziell auch und kann ganz viele Stromzähler gleichzeitig ausschalten. Was jetzt passiert, wenn man eine ganze Stadt ausschaltet, dann hat man wirklich den Effekt, dass das Kraftwerk das nicht überlebt. Dann haben wir einen Blackout. Beim Auto haben wir es schon gesehen, über die Unterhaltungselektronik, die am Internet hängt oder an einem Netzwerk wie GSM oder so, wo der Fahrzeughersteller normalerweise Zugriff drauf hat, die sind schon benutzt worden, um von diesem Kommunikationsbus, der für Multimedia verwendet wird, auf das Gerät selber zu kommen und zum Beispiel die Bremse zu betätigen. Die Autohersteller haben einen guten Track Record, was Safety betrifft, aber eben nicht, was Security betrifft. Also sie sind gut, Schäden durch die Physik selber zu verhindern, aber nicht, wenn ein menschlicher Angreifer da ist. Ja, haben wir gesehen schon. Medizinische Geräte sind oft unsicher. Und wir haben dort das zusätzliche Problem, ein medizinisches Gerät seit diesem Terrac-25-Inzident, den ich vorher erwähnt habe, haben diese Geräte Zertifizierungen, und das bedeutet aber, ich darf es nicht mehr ändern. Wenn ich dann aber drauf komme, dass es ein sicherheitskritisches Problem ist, heißt das auch, ich darf es nicht upgraden. Ja? Viele Systeme funktionieren nur mit der Cloud, und wenn die Cloud sich irgendwann mal entscheidet, wie Google das im Jahr 2016 für eine Firma, die sie aufgekauft hatten, Revolve hieß die, die haben ein Smart-Home-Gerät rausgebracht und Google hat sich entschieden, das nicht mehr zu unterstützen und haben es abgedreht. Und dann konnten die Leute, die das hatten, das nicht mehr verwenden, weil das halt nur über die Cloud funktioniert. Und da ist eben auch wieder die Frage, sich zu fragen, wer kontrolliert das Gerät? Ja, owned. Es gibt zwei Ansätze für Sicherheit. Das eine ist agil, das heißt, das ist hier die Nummer zwei. Wir reagieren zeitnah, wenn irgendwas in der Sicherheit passiert. Warum wollen wir das? Weil es eben leider so ist, dass wir keine Software schreiben können, die sicher ist. Das ist eine Tatsache. Und die andere Variante ist, wir versuchen es aufs erste Mal richtig hinzukriegen. Ja? Und wir alle wissen, dass es gar nicht so einfach ist. Mit 1 bekommen wir ein sicheres Design und unter Umständen irgendwelche Zertifizierungen vom Staat. Verwendet man zum Beispiel für Flugzeuge und für medizinische Geräte. Und mit zwei kann man schnell reagieren. Die beiden Sachen sind zurzeit inkompatibel. Und ich glaube, dass wir diese beiden Welten irgendwie zusammenbringen müssen. Also, dass man schnell ein medizinisches Gerät zum Beispiel fixen kann, ohne dass es einen riesigen Prozess braucht, der lang dauert. Ja, das heißt, es gibt einen Haufen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen. Wenn die nicht beachtet werden, kann man, sind die Konsequenzen eben illegale Überwachung, wie wir sie hier auf der Privacy Week diskutieren, bis zu Erpressung durch Ransomware, bis zu Toten, wie schon skizziert, wodurch das passieren kann. Und Schneier schreibt dazu, also das ganze Ding ist ein Zitat, dass wir jetzt sozusagen in der Hochzeitsphase sind von Honeymoon, also von dieser Connection, das heißt, wir schließen zurzeit alles ans Internet an. Und er sagt, wir werden wahrscheinlich draufkommen, dass es für manche Geräte keine gute Idee ist, die ans Internet anzuschließen. Mein persönliches Pief sozusagen ist, ich möchte mein Auto nicht am Internet hängen haben. Ja, dass ein Fahrzeughersteller erstens mal immer weiß, wo ich bin, das ist mal Privacy, aber auch, dass ein Zugriff auf den Bus im Auto möglich ist, wo ich die Sicherheit von diesem Auto gefährden kann. Will ich nicht. Und die Frage ist, bekommen wir Regulation, staatliche? Wie stellen wir sicher, dass das Zeugs funktioniert? Und das ist eine Sache, die ich Ihnen einfach mitgeben möchte, dass man das diskutieren muss in der Gesellschaft, weil ich das für ein großes Problem halte. Gut, ich bin soweit durch. Gibt es Fragen dazu?
Nein, das sieht nicht danach aus, dann sage ich mal, oder habe ich wen übersehen? Entschuldige. Nein, es ist doch schon ein langer Tag, ein langer Nachmittag. Herzlichen Dank.
Merci.
Wunderbar.